Wir sind gut in der Zeit. Ich habe leider keinen Grund, schnell zu sprechen. Ich werde also versuchen, heute langsam zu sprechen und langsam auch, ja, auch gerade auch die Bibelverse zu lesen, weil sie mir auch in der Vorbereitung sehr wichtig geworden sind. Das Thema, denke ich, kommt jetzt nicht wirklich überraschend. Ich habe als Titel genommen, ein aus dem Vers Johannes 19, Vers 27, siehe deine Mutter. Das ist das Thema, also wir wollen gemeinsam miteinander betrachten, wie die Bibel die Mutter sieht, wie wir mit unserer Mutter umgehen sollten und auch wie die Bibel Mütter ehrt. All diese Dinge möchte ich gerne an einem Predigttext machen, der auf den ersten Blick kein, wenn er denn erscheint, mein Beamer ist ein bisschen schwach auf der Brust, müsstest du das glaube ich doch hier mit, zu, genau, aus 2. Timotheus, ich lese nochmal den Kern aus dem, was wir in der Lesung gehört haben, noch einmal kurz vor, das ist der Text, auf den ich mich jetzt fokussieren möchte. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Auf den ersten Blick mag das jetzt kein Muttertext sein, aber auf den zweiten Blick schon. Und diesen zweiten Blick, den wollen wir heute miteinander tun auf diesen Text. Da werdet ihr sehen, das ist eigentlich der Muttertagstext schlechthin. Aber zunächst etwas anderes. Wie kommuniziert Gott mit Menschen? Ich weiß nicht, warum er das so tut. Ich würde es vielleicht auch anders machen, aber Gott kommuniziert mit Menschen auf zweierlei Weise. Und zwar so, dass er mit einigen wenigen direkt eine direkte, ganz intensive Kontakt hat, ein persönliches Erleben hat, denen er dann sagt, das aufzuschreiben, und wir anderen, ich nehme an 99,9% hier im Raum, sind dann die, die das, was aufgeschrieben worden ist, lesen. Ich wünschte mir manchmal, Gott würde jedem so eine Art Damaskus-Erlebnis geben, wie Paulus das hatte auf dem Weg nach Damaskus, Jesus so richtig klipp und klar sehen, die Bibel erstmal einmal richtig in einen Schlag in den Kopf kriegen, später dann nur noch nachlesen. So funktioniert das nicht. Gott spricht mit einigen, wenigen direkt, die schreiben auf. Das sehen wir beispielsweise, nächste Bit, das sehen wir beispielsweise, das sehe ich ja auch schon so angedeutet in diesem Text, Gott gibt Schrift ein. Das nächste bitte, hier ist ein Beispiel, zum Beispiel Offenbarung, aus dem Offenbarungstext, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und der auf dem Thron saß, sprach zu mir, schreibe. Das heißt, einige wenige bekommen eine direkte Gottesoffenbarung, direkt das Wort von Gott gesagt, und die schreiben das dann auf. Die meisten von uns haben diesen Luxus, sage ich mal, nicht. Wir sind darauf angewiesen, diese Dinge zu lesen und zu lernen. Gehen wir wieder zurück zu unserem Text. Und daraufhin, das spricht Paulus hier an. Paulus schreibt hier sozusagen aus dem Außendienst heraus an einen Mann im Innendienst. Wir hatten das in den Versen, die Elisa uns gelesen hat, gesehen. Paulus ist im Außendienst, im Missionsfeld, kriegt von allen Seiten Druck, sieht auch die Feinde Gottes am Werk und schreibt jetzt an seinen ehemaligen Weggefährten Timotheus, der jetzt gewissermaßen in den Innendienst ist und dort einer Gemeinde vorsteht, und gibt ihm Weisungen in diesem Timotheusbrief, wie er sich da zu verhalten hat. Und er ermutigt den Timotheus, oder will ihn ausstatten, unter anderem damit, dass er ihn in Erinnerung ruft, von wem er was gelernt hat. Hier schreibt Paulus, von wem du es gelernt hast, von Kindheit an. Wir sehen erstmal das Wort wem, also Paulus spricht hier offensichtlich von Menschen. Dieser Timotheus hat offensichtlich etwas von Menschen gelernt, und hier wird jetzt nicht gesagt, durch welches große Gotteserlebnis, durch welche Damaskus-Erfahrung du das gelernt hast, sondern von wem. Offensichtlich ist Timotheus einer, bei dem Menschen dazu beigetragen haben, dass er mit den Schriften, die Kraft haben, ihn zu retten und weise zu machen, in Kontakt gekommen ist. Und das ist ein Lernprozess, wie wir hier sehen, das kommt nicht von selber. Und das Ganze war von Kindheit an. Das alles sind schon sozusagen Schlüsselhinweise, wo wir sehen können, wen Paulus hier wohl meint. Und dieser Text ist ja aus dem 3. Kapitel. Paulus hat im Vorfeld schon, das nächste bitte, schon Personen angesprochen. Das sehen wir hier. Wenn wir ein paar Verse nach vorne gehen im Timotheusbrief, da schreibt Paulus, da halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Mutter Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Also hier ist der Muttertagsteil. Hier sind offensichtlich über zwei Mütter, über Großmutter und Mutter an Sohn bzw. Enkelsohn, ist hier biblisches Wissen, sind die Schriften, ist ja mitgeteilt worden, weitergetragen worden. Und das, finde ich, ehrt die Bibel hier. Allein die Tatsache, dass wir 2000 Jahre später hier zwei Namen von zwei Frauen kennen, mit Namen kennen, die in ihrer Familie das getan haben, was die Bibel möchte, nämlich Gott groß gemacht haben, Gott weitergegeben haben an die Kinder, sie mit den Schriften vertraut zu machen. Und das, finde ich, hier ist eine wunderbare Ehrung von Menschen im Wort Gottes, die wir 2000 Jahre später mit Namen kennen. Jetzt kann man einwenden, naja, das könnte ja auch der Vater gewesen sein. Wir hatten erst vor wenigen Tagen Vatertag, die Väter darf man auch nicht unterschätzen. Nächste bitte. In dem Fall würde ich sagen, ich denke nein. Oh, nee, nochmal zurück. Ich dachte, das wird animiert. Gehst du nochmal einen zurück? Sieht man hier nicht, eigentlich soll das jetzt hier weiß oder gelb werden, dann lese ich das mal einfach vor. Ach, ist, ne? Er aber, Paulus, kam nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, das ist genau der, von dem wir hier sprechen, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, und jetzt kommt ein Aber, eines griechischen Vaters. Also der gläubigen jüdischen Frau wird durch ein Aber ein griechischer Vater entgegengesetzt. Das Aber zeigt uns, dass der Vater erstens kein Hebräisch konnte, weil er Grieche war, und weil er mit dem Aber der gläubigen Frau gegenübergesetzt ist, denke ich, sind wir auf der sicheren Seite, annehmen zu dürfen, dass der Vater ein Heide war. Dass also der Vater hier zur Erziehung seines Sohnes, was das Geistliche betrifft, wahrscheinlich nicht beigetragen hat. Sicher hat der Timotheus einiges von seinem Vater gelernt, Gutes wie Schlechtes vermutlich, bei allen Vätern und so, aber das Vertrautmachen mit dem Wort Gottes, das muss über die maternale Seite, wie wir als Genetiker sagen würden, über die mütterliche Linie gegangen sein. Das nächste. Und damit haben diese beiden Frauen etwas gemacht, was wir an vielen Stellen in der Bibel finden, auch sie haben ihre Kinder gelehrt. Ich habe jetzt mal einen Text aus den Sprüchen hier ausgesucht, da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Also hier sehen, ist von Unterweisung die Rede, hier ist von Lehre die Rede, und die Sprüche mögen manchmal als Weltweisheit gelten, manche werden auch nicht so viel darüber gepredigt, aber ich denke, wunderbare Sachen stehen da drin, und es geht auch, das sieht man schon am Anfang, um die Furcht des Herrn. Diese Furcht des Herrn hat jetzt nicht mit Angst zu tun. Furcht des Herrn heißt, wenn dann überhaupt mit Angst, Furcht aus der Gemeinschaft mit Gott herauszufallen. In der Furcht des Herrn leben heißt, die Größe Gottes vor Augen zu haben, dass er gegenwärtig ist und darauf zu achten, in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Das ist damit gemeint. Und dazu brauchen wir Unterweisung und Lehre. Letztendlich ist hier in gewisser Weise von einer Schule die Rede. Ne? Also unterweisen, lehren. Kinder müssen durch eine Schule gehen. Wenn wir geboren werden, können wir nicht viel. Wir können schreien, wenn wir Hunger haben. Wir können schlucken, wenn wir was zu trinken kriegen. Können dann auch noch ein Bäuerchen machen. Aber viel mehr ist da nicht. Also das reicht ehrlich gesagt nicht, um hier ein ganzes Leben zu gestalten. Das ist zu wenig. Das heißt, dass die basalen Sachen sind viel zu wenig, die wir brauchen, um überhaupt in dieser Welt zurechtzukommen. Und im geistlichen Bereich erst recht nicht. Nichts können wir aus der Schrift sozusagen von außen aufnehmen. Entweder lesen wir das und das wird uns gewahr. Wir werden viele Zusagen, die Gott uns gibt, die werden wir nicht bekommen, wenn wir einfach nur durch den Wald gehen. Dann können wir sicherlich die Größe Gottes als Schöpfer sehen, aber nicht seine Barmherzigkeit, nicht seine Zusagen, die uns ermutigen. Die müssen wir gesagt kriegen von ihm. Und zwar indirekt, indem wir sein Wort lesen. Und all das kommt nicht von selber. Das macht keiner von Natur aus irgendwie so, sondern das muss einem beigebracht werden. Viele, viele Dinge, die wir brauchen, wie man Wäsche faltet. Also ich muss sagen, wenn ich mich denke, was ich von meiner Mutter gelernt habe, fällt mir als erstes ein, wie man solche großen Bettlaken faltet. Das ist bei weitem nicht alles, aber das fällt mir bis heute ein, wie sie mir das gezeigt hat. Und wenn ich ein Bettlaken falte oder auch meine T-Shirts falte, dann mache ich das genauso, wie meine Mutter mir das gezeigt hat. Und das hätte ich von selber, hätte ich wahrscheinlich auch die Dinger irgendwie in den Schrank gekriegt. Aber es hilft sozusagen, solche Tricks und Kniffe zu kennen. Und da bin ich auch meiner Mutter dankbar für die technischen Sachen. Aber wir als Christen hier, wir wollen natürlich auch, dass unsere Kinder mit der christlichen Botschaft so auch in Kontakt kommen. Das nächste bitte. Und ich habe das aus den Sprüchen gewählt, weil sie, wie wir hier sehen können, von Salomo geschrieben werden. Also Salomo war jetzt nicht, er hatte so seine Fehler, wie alle. Also wenn wir gucken, mit was für Leuten hat Gott sein Reich gebaut, dann sehen wir da Mörder, Ehebrecher, Betrüger, das ist das volle Programm. Ja? Die hatten alle irgendwo einen Schaden, sag ich mal. Aber Gott hat diese Menschen gebraucht, auch Salomo gebraucht. Und er war der König von Israel. Und warum ich diesen Vers ausgewählt habe, jetzt kommt der nächste bitte, ist, weil wir an ihm lernen können, wie man mit seiner Mutter umgeht. Also ich muss sagen, ich finde keinen schöneren Vers in der gesamten Bibel, wie ein Mensch hier mit seiner Mutter umgeht. Und zwar ein Mensch, der König ist. So kam Bathseba. Wir wissen die Umstände, wie Salomo zur Welt gekommen ist, beziehungsweise wessen Kind er ist. Also alles nicht unbedingt die schönsten Vorzeigeumstände, also auch hier eine Familie mit Problemen und Sorgen. Also das ist hier keine heile Welt. In der Bibel ist oft vieles, was beschrieben wird, keine heile Welt. Aber die Mutter des Königs geht zum König Salomo, um mit ihm zu reden. Und jetzt kommen lauter Sachen, die komplett anders sind, als ein König normalerweise machen würde. Da steht jetzt hier, der König stand auf. Normalerweise ist das so, die Leute, wenn der König reinkommt, stehen alle Leute auf, die im Raum sind. Aber nicht, dass der König aufsteht, wenn jemand reinkommt. Und ging ihr entgegen. Auch das total üblich, unüblich. Normalerweise gehen die Leute zum Thron und der König rennt nicht von seinem Thron aus los und begrüßt seinen Gast. Und verneigte sich vor ihr. Das, finde ich, steht uns auch heute noch gut an, vielleicht nicht physisch, aber ich denke, sich in Gedanken vor seiner Mutter zu verneigen und sich bewusst zu machen, wer sie ist und was sie getan hat, das, finde ich, steht uns gut an, gerade auch am Muttertag darüber nachzudenken. Und das ist der König Salomo mit allen seinen Schwächen, die er hatte, richtig gemacht. Also hier muss ich sagen, von vorne bis hinten hat er das alles richtig gemacht. Verneigte sich vor ihr, setzte sich auf seinen Thron und damit nicht genug. Auch für die Mutter des Königs wurde ein Thron hingestellt, und sie setzte sich zu seiner Rechten. Die kriegte jetzt nicht so einen kleinen Knappschemel in die Ecke, sondern die kriegte auch einen Thron und durfte neben ihm sitzen. Die Jünger, die haben sich ja mal darum gestritten, wer zu Rechten Gottes sitzen darf, und hat Jesus ja sie in ihre Schranken verwiesen, und wer unter euch der Größte sein will, sei euer aller Diener. Und hier passiert genau das. Hier ehrt der König seine Mutter auf die Weise, dass sie neben ihm auf einem eigenen Thron auf der gleichen Höhe sitzen darf und mit ihm sprechen darf. Und das finde ich ein wunderschöner Text, also wo einfach auch gezeigt wird, wie wir mit unserer Mutter umgehen können. Natürlich sind wir keine Könige, aber wir haben alle irgendwo die Möglichkeit, unserer Mutter einen Ehrenplatz zukommen zu lassen, in Gedanken oder wenn sie zu Besuch kommt. Das kann man hier von König Salomo definitiv lernen. Ja, jetzt kommt ein Abschnitt, der weniger erfreulich ist. Mutter sein hat was mit Traurigkeit zu tun. Wir haben eben in dem ersten Lied gesungen, danke für manche Traurigkeiten. Das geht einem vielleicht nicht so leicht runter, aber Muttersein ist nicht einfach. Muttersein ist auch nicht immer gewünscht in der Art, wie das ist. Also ich kenne, weiß das von auch zu Hause, nicht immer wird das, was die Mutter getan hat, geehrt. Also meine Schwester zum Beispiel, wenn die ihre Kinder zum Essen ruft, dann ruft die, Kinder, kommt meckern, das Essen ist fertig. Also das ist natürlich ein bisschen heftig, aber das, was Mütter tun, wird nicht immer anerkannt. Und geistliche Sachen noch viel weniger. Nach außen hin sowieso nicht, wenn man jetzt so Elternzeitschriften, gut, es gibt ja genug Texte und genug Sprüche zum Muttertag heute, da wird das Weitergeben geistlicher Wahrheiten überhaupt nicht anerkannt. Ja? Und das ist auch nicht so einfach. Also es ist ja nicht so, dass die Mutter sagt, kommt Kinder, gleich geht die Gemeinde los und sagen die Kinder, wir sind schon längst fertig, wir haben schon den Tisch gedeckt und wir freuen uns so, auf die Gemeinde, in die Gemeinde zu kommen. Da muss ich beispielsweise meine Frau wirklich loben, die da Durchhaltevermögen hat und sagt, heute gehen wir in die Gemeinde und dann und dann hat sie noch einen Mann, der ihr manchmal in den Rücken fällt und sagt, lass sie doch, die haben doch diese Woche so viel gearbeitet in der Schule. Also das muss ich erkennen hier, da bin ich nicht immer Unterstützer gewesen und das ist ein hartes, da sind Traurigkeiten mit verbunden. Ne? Und ich kann zumindest für meine Frau sagen, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt war oder meine Note nicht so gut war, das hat ihr weniger ausgemacht, als wenn die Kinder zum Beispiel nicht in den Gottesdienst gehen wollten. Und das ist das Herz einer Mutter, denke ich, der das wichtig ist, dass die Kinder mit dem Wort Gottes konfrontiert werden und das auch annehmen, und wichtiger als jetzt eine Eins in Sport oder so. Ja. Also wir sehen hier, und das ist auch biblisch, wenn wir sehen, Mutter sein ist auch biblisch immer wieder mit einem schweren Job verknüpft. Ne? Als Jesus nach einer Analogie sucht für Leiden, mit gefolgt von späterer Freude allerdings, da sagt er, wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Oder Simeon sagt dann zu Maria, der Mutter Jesu, auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Und als nächstes noch wieder zurück zu den Sprüchen Salomos. Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Das ist sozusagen ein No-Win-Szenario schlechthin. Ja, wenn es gut geht, freut sich der Vater. Wenn es schlecht geht, leidet die Mutter. Ja, und ein Stück weit ist das offensichtlich auch so. Und das heißt, Mutter sein heißt auch wirklich zu tragen. Und ich weiß, ihr kennt das alle, ich denke, ich brauche hier nicht unser Familienleben hier auszubreiten. Ihr habt alle ein ähnliches Familienleben. Ihr wisst, dass es gar nicht so einfach ist, die Kinder auch für das Wort Gottes zu begeistern, die Kinder auch für die Schule zu ermutigen, was alles so ansteht. Und auch später, wenn sie aus dem Haus sind, hören ja die Sorgen nicht auf. Eigentlich hat eine Mutter Sorge von der Geburt an bis eigentlich das ganze Leben durch, ja, egal wie alt die Kinder werden. Ja, dann eine Runde weiter. Ich habe jetzt hier diesen Vers gelb gemacht, aber ich würde noch vorher einmal ein Stück zurückgehen. Welche die Kraft haben, hier ist von den Schriften die Rede, weil du die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben. Also die Schriften haben die Kraft, das heißt aber nicht, dass das ein Automatismus ist. Also eine Mutter kann den Kindern die Heiligen Schriften vermitteln, vorlesen. Also unsere Enkelkinder kriegen auch schon aus der Kinderbibel vorgelesen, das finde ich ganz wunderbar. Da ist das Potenzial da, jemanden weise zu machen. Das ist kein Automatismus. Das heißt, eine Mutter kann dann am Ende und ist auch nicht dafür verantwortlich, dass ein Kind zum Glauben kommt. Das muss das Kind selber entscheiden, selber zu Gott Ja sagen. Da hört dann sozusagen die Verantwortlichkeit der Mutter auf. Wenn die Schriften nahegebracht worden sind, auch durch eigenes Vorleben deutlich gemacht wurde, wie wichtig das ist und wie man auch das Wort Gottes liebt, mehr kann dann die Mutter nicht tun. Dann ist sozusagen, sind die Weichen gelegt. Am Ende muss dann das Kind selber entscheiden, ob es das annehmen will oder nicht. Ne? Und das Ganze hat ein Ziel und hat letztendlich auch Belohnung. Da sind auch Verheißungen dahinter. Ich habe jetzt hier in eckigen Klammern ein paar Einzelheiten ausgelassen. Paulus führt das noch weiter auf für weitere Details dazu. Aber am Ende, das Endziel ist, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wer will das nicht? Denn wer möchte nicht zu jedem guten Werk ausgerüstet sein? Wer möchte nicht Gutes tun und dafür auch die Kraft, die Ausdauer und die Erfahrung haben? Nächste. Ja, und da sind Verheißungen drauf. Die Bibel fordert die Kinder auf, das Wort der Mutter ernst zu nehmen. Verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Immer dann, wenn die Bibel etwas auffordert, dann können wir uns schon sicher sein, allein die Tatsache, dass wir die Aufforderung lesen, dass es etwas ist, was wir nicht von selber tun würden. Ich finde keine einzige Stelle in der Bibel, wo wir dazu aufgefordert würden, etwas zu tun, was wir sowieso von unserer Natur, von unserem menschlichen Ego heraus sowieso schon machen würden. Da finde ich keine einzige Stelle. Das heißt, jede Aufforderung in der Bibel ist ein Stück weit eine Aufforderung, Strom aufzuschwimmen, gegen das, wo ich mich normalerweise hinbewegen würde, wenn ich mich einfach treiben lasse. Also die Tatsache, dass wir aufgefordert sind, auf die Lehren unserer Mutter zu hören, zeigt, dass wir das natürlicherweise vielleicht gar nicht unbedingt wollen, dass es auch unbequem ist, morgens aus dem Bett zu steigen und dann noch Müll rauszubringen oder was auch immer. Aber hier ist eine Verheißung drauf. In den Sprüchen etwas bildlich ausgedrückt, denn sie sind ein schöner Kranz, die Lehren der Mutter sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck für deinen Hals. Und auch Paulus greift das Gebot auf. Das nächste bitte, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Paulus zitiert hier im Epheserbrief aus den 10 Geboten. Und Paulus ist der darauf hinweist, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und da finde ich, wird deutlich, wir sind nicht alle Mütter hier im Raum, aber wir hatten sicherlich alle eine oder haben noch eine. Das heißt, auch jetzt wäre heute die Gelegenheit anzufangen und zu gucken, wie kann ich meine Mutter ehren, wie kann ich, worauf kann ich hören. Ich denke, das Ganze muss natürlich unter dem Paulus-Prinzip laufen, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Also wir sind jetzt nicht aufgefordert, alles zu tun. Mütter sind auch nur Menschen, sind auch fehlerhaft. so wie Söhne und Töchter auch. Also wir können das durchaus auch prüfen, müssen nicht alles übernehmen, aber sich Gedanken zu machen, was möchte ich übernehmen, wo ist Wert drin, was hat meine Mutter wertgeschätzt, ist das wertvoll, ist das hilfreich für mich, dann können wir das auch annehmen. Und wohl dem, der eine Mutter hatte, der einem Bibeltexte nahegebracht hat. Das hat ja nicht jeder. Also ich kannte das von Kind an nicht, dass ich jemanden an der Seite hatte, der mir Bibeltexte vorgelesen hat. Das ist also schon eine Ehre, wenn man sowas in diesen Genuss kommt, so wie Timotheus in den Genuss gekommen ist, war seine Großmutter und seine Mutter. Ja, ich möchte keine Predigt beenden ohne oder durchhalten, ohne auf den gekreuzigten Christus zu sprechen kommen. Wir haben mit dem gekreuzigten Christus angefangen im Titel und jetzt möchte ich hier wieder zurückkommen in den letzten Minuten, kurz vor seinem Tod, als er schon gekreuzigt war, kümmerte er sich um seine Mutter. Er sagte, siehe deine Mutter und gab sie dann seinem Jünger Johannes und der nahm sie zu sich und hat für seine Mutter gesorgt. Und kurz darauf ist Jesus dann gestorben und neigte das Haupt und übergab den Geist. Das heißt, Jesus hat sein Leben hingegeben, damit wir leben können, damit wir auch Vergebung und Erbarmen finden können und durch ihn auch ewiges Leben finden können. Und dieser Jesus, der für seine Mutter gesorgt hat, hat auch dafür gesorgt, dass wir in Unzulänglichkeiten zu ihm kommen können. Und der Johannes, der hier die Mutter nimmt, hat später geschrieben, das nächste bitte, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich denke, das ist jedem sofort klar, wenn man schaut, wie man mit seinen Eltern umgegangen ist oder auch als Eltern, was man alles seinen Kindern so erzählt hat, dummes Zeug oder Gutes, hier ist viel Schuld auch. Ich denke, es gibt keine Familie, in der nicht in der Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Beziehung auch Schuld entsteht. Ich denke, jeder hat als Vater Unzulänglichkeiten und als Mutter und wird ja an den Kindern auch schuldig. Väter vielleicht, würde ich mal so sagen, häufig durch Versäumnisse, gar nicht mal so Fehlverhalten, wenn sie sich überhaupt verhalten würden, wäre ja schon mal was, oft einfach durch Versäumnisse gar nicht da oder gar nichts. Oder irgendwie dummes Zeug daher geredet, da könnte ich jetzt eine Stunde verbringen, selbst heute Morgen beim Frühstück, da habe ich schon wieder dummes Zeug von mir gegeben. Meine Tochter sagte, sie bräuchte mir Ermutigung, habe ich gesagt, ach, du schaffst das schon, du kannst auch ohne Ermutigung klarkommen. Also das ist jetzt vielleicht eine nicht gerade die brillante Antwort gewesen. Ich hätte sagen sollen, Gott ist in den Schwachen mächtig, ja. Wie dem auch sei, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Eltern werden schuldig, Kinder werden schuldig, nicht in der Form auf ihre Eltern zu hören, wie die Bibel das uns anrät, weil es auch gut für uns ist. Ja, alles, was wir lesen, was wir tun sollen, ist am Ende auch gut für uns. Also wenn man ein richtiger Egoist ist, dann tut man alles das, was in der Bibel steht. Das ist das Beste, was man sich antun kann. Also wenn man sagt, wenn schon Egoist, dann richtig. Ja? Und dann mache ich genau das, was in der Bibel steht. Dann habe ich hier ein wunderbares Leben und ein ewiges Leben. Also das ist eigentlich das Beste, was man tun kann. Und da wollen wir, und da möchte ich aber enden, durch den gekreuzigten Christus wird es uns aber möglich, auch immer wieder neu Schuld abzugeben, Schuld vor ihn hinzulangen, ans Kreuz zu bringen. Und er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen.